Ja, hallo, ihr hört das anarchistische Radio. Diesmal wieder mit der Basisgruppe Tierrechte. In unserer heutigen Sendung bringen wir Auszüge aus einem Vortrag, den Susan Wittstahl im Dezember in Wien und Graz gehalten hat. Das war eine Veranstaltung unter dem Titel »Dem blutigen Zweck der Herrschaft ist die Kreatur nur Material«. Marxische Kapitalismuskritik und Dialektik der Naturbeherrschung als Ansätze für eine kritische Theorie zur Befreiung der Tiere. In der letzten Sendung haben wir schon den Vortrag von Marco Maurizi gebracht, den er auch auf dieser Veranstaltung gehalten hat, und diesmal gibt es Auszüge aus dem Vortrag von Susan Wittstahl. Vorher noch zwei Berichte von Aktivitäten von uns und eine Meldung über eine ELF-Aktion in Deutschland.
Am 1. März haben wir in Linz im NNPET, das ist ein Jugendzentrum, einen Vortrag über Veganismus gemacht. Wir möchten uns nochmal bedanken für die Einladung, die uns ausgesprochen worden ist, und auch für das leckere Buffet, das es gegeben hat. Der Vortrag ist eigentlich darum gegangen, unsere Gründe für Veganismus darzulegen, die vor allem politisch sind. Anwesend waren ungefähr 30 Leute und es hat im Anschluss an den Vortrag eine recht interessante Diskussion gegeben. Und auf unserer Homepage basisgruppe-tierrechte.org findet ihr auch einen Link zu Radio Froh, auf dem ein Interview mit einem der beiden Vortragenden zu finden ist. Dann haben wir noch, wie so regelmäßig, uns an der Offensive gegen die Pelzindustrie beteiligt, an der Kampagne gegen die Kleiderbauergruppe, die ja nach wie vor Pelz verkauft. Da haben wir vor allem in Wien vor Hämmerle demonstriert, auf der Marienhilferstraße. Und am 20.02. haben wir am Nachmittag in Perchtoldsdorf vor der Zentrale der Kleiderbauergruppe eine Kundgebung veranstaltet mit Transpis, Megafon und Flyern. Wir haben vor allem die Mitarbeiterinnen und auch Geschäftspartnerinnen der Firma Kleiderbauer erreicht. Das Management, die Brüder Peter und Werner Graf, zeigen sich ja nach wie vor nicht gesprächsbereit. Ja, wie jede Sendung berichten wir auch kurz über die ELF, die Animal Liberation Front, die weltweit aktiv ist und direkte Aktion gegen Tierausbeuterinnen, Tierausbeutungsbetriebe oder auch Tierbefreiungen durchführt. Diesmal lese ich einen kleinen Artikel vor, der auf www.offensive-gegen-die-pelzindustrie.org veröffentlicht worden ist. Da geht es um eine Netzfreilassung in Deutschland, die im März stattgefunden hat. Und ich fange jetzt einfach mal zum Lesen an. März 08, erneute Netzfreilassung in Sachsen-Anhalt. Nur wenige Wochen nach einer spektakulären Freilassung von mehr als 10.000 Nerzen in Grabow bei Magdeburg wurde in den vergangenen Tagen bekannt, dass eine Gruppe der Animal Liberation Front, ALF, auch auf einer Pelzfarm in Söllichau bei Wittenberg Käfige von mehreren hundert Nerzen geöffnet haben, um diese freizulassen. Unter dem Titel »Um 2 Uhr kamen die Nerzbefreier« berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle von der nächtlichen Freilassung. Mittlerweile wurde aber auch ein Bekennerinnenschreiben auf der Webseite des Vereins »Die Tierbefreier e.V.« veröffentlicht, in dem sich ELF-Aktivistinnen zu dieser Aktion bekennen und ihre Handlungsgründe schildern. Darin heißt es unter anderem, das Recht auf Freiheit und Unversehrtheit des Lebens ist in unseren Augen ein Recht, das allen Tieren zusteht. Bei den Tieren, die derzeit noch auf sogenannten Pelzfarmen gefangen sind, handelt es sich um sogenannte Zuchttiere, die besonders wichtig für die Züchterinnen sind. Durch die Aktion entkamen einige der für die Pelzfarmerinnen besonders wertvollen Tiere und das Zuchtsystem wurde zerstört. Auf der Farm in Söllichau befinden sich während der Zuchtzeit vom späten Frühling bis zum Spätherbst ca. 22.000 Nerze. Die Farm wird von der Heideblick GmbH betrieben, welche wiederum dem Vorsitzenden des Zentralverbandes Deutscher Pelztierzüchter, Alfons Großer, gehört. Großer ist einer der wichtigsten Funktionäre der deutschen Pelzbranche und betreibt neben der Farm in Söllichau weitere Farmen in Melle, Grabow, Bielefeld und Frankenförde. Großer wurde in den letzten Jahren mehrmals Ziel von direkten Aktionen der Tierbefreiungsfront. In Söllichau wurden bereits 1997 Käfige zerstört und 35 Nerze befreit und im Oktober 2000 rund 700 Nerze freigelassen. großes Pelzfarmen in Melle wurde 2007 ca. 700 Käfig zerstört und Grabow, wo ebenfalls 2007 ca. 15.000 Tiere freigelassen wurden, waren ebenfalls schon Ziel militanter Anti-Pelz-Aktionen. Weiters wurde im April 2001 eine Pelzfarm in Steinölser, Sachsen, an der Großer finanziell beteiligt war, von ELF-Aktivistinnen besucht und in Schutt und Asche gelegt. Die Farm wurde daraufhin nie wieder aufgebaut. Durch seine zentrale Funktion innerhalb der Pelzbranche ist anzunehmen, dass Großer auch weiterhin auf die eine oder andere Weise von der Tierbefreiungsbewegung hören wird. Ja, wie gesagt, der Artikel ist auf der Webpage der Offensive gegen die Pelzindustrie erschienen. Dort sind auch Links zum Bekennerinnen-Schreiben auf der Webseite der Tierbefreier, das ist die-tierbefreier.de. Auch der Artikel zur Mitteldeutschen Zeitung ist verlinkt. Ja. Und das war's auch schon. One day I was in an office job, the next day I was doing what I didn't know I loved. It happened so quickly, but it seems to work for me. One day I was so depressed, I didn't know where my life would take me next. I closed my eyes and just let my gut guide me. Just to see what it holds. I got myself a producer, so my stories could be told. I hope on the boat, where it's going, we don't know. Just gotta go with the flow. I gotta go with the flow. Oh, 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 oh. One day I was talking to my friend about being stuck in my rut once again. She had to catch a plane, but she said, don't worry, things will change. One day I was feeling cold, I thought, I don't wanna look back and regret things when I'm old. I put up my hoodie and just waited for the wind to blow. Wherever it takes me, I'll go. I put my glasses on and I looked into the future just to see what it holds. I got myself a producer so my stories could be told. I hopped on the boat, where it's going, we don't know. Just to see what it holds. I got myself a producer so my stories could be told. I hopped on the boat, where it's going we don't know. Just gotta go with the flow.
Ihr hört das anarchistische Radio mit der Basisgruppe Tierrechte und wir bringen jetzt Auszüge aus dem Vortrag von Susan Witt-Stahl. Den ganzen Vortrag findet ihr auf unserer Homepage www.basisgruppe-tierrechte.org. In ihrem Vortrag hat Susan einige Themenfelder gestreift, die sie als essentiell notwendig für die Debatte der Tierbefreiung erachtet. Und besonders geht sie dabei auf den Stellenwert von Tieren in der kritischen Theorie im Rahmen der Zivilisationskritik der Frankfurter Schule ein.
Anfang der 1930er Jahre hatte der Philosoph Max Horkheimer die unterste Schicht der menschlichen Gesellschaft, als Tierhölle beschrieben. Er sagte, während das Dach des die ganze Welt überragenden kapitalistischen Gesellschaftsbaus eine Kathedrale sei, so Horkheimer beherberge sein Keller einen gigantischen Schlachthof. Unterhalb der Räume, in denen millionenweise die Kulis der Erde krepieren, beschreibt Horkheimer die dritte Welt, wäre dann das unbeschreibliche, unausdenkliche Leiden der Tiere, die Tierhölle in der menschlichen Gesellschaft, der Schweiß, das Blut, die Verzweiflung der Tiere. Horkheimers Anmerkungen über die Situation der Tiere im Kapitalismus, dessen totalitäres, durch und durch hierarchisches Wesen er durch die Metapher des Wolkenkratzers veranschaulicht, bedeuten eine Revolutionierung des abendländischen, vor allen Dingen auch des ideologiekritischen Denkens, das es bisher gab. Indem er die Tiere als geknechtete, erniedrigte, leidende Lebewesen wahrnimmt und benennt, bewahrt er sie vor jenem die Waren produzierende Gesellschaft kennzeichnenden, verdinglichten Bewusstsein, das emotionslos alles und jeden als leblose Verfügungsmasse behandelt. Er bewahrt sie vor einem falschen Bewusstsein, vor dem auch eingefleischte Marxisten und Kommunisten nicht gefeit sind. Der Philosoph und Mitherausgeber von Max Horkheimers gesammelten Schriften, Gunzelin Schmidt-Nöhr, der auch an unserem Kongress teilgenommen hat, weist ausdrücklich darauf hin, dass Adorno und Horkheimer die kapitalistische Gesellschaft nicht nur als Massenracket an der Natur begriffen haben, sondern dass genau dieser Racket-Charakter die Erkenntnis der Natur draußen und des Naturhaften in sich selbst verhindere. Für die im Kapitalismus als Produktionsmittel und Ware in Wert genommenen Tiere bedeutet das, dass sie auch bloß als solche, nämlich als leblose Dinge, und niemand anderes wahrgenommen werden. Denn das herrschende, verdinglichte Bewusstsein will um jeden Preis, wie Adorno es charakterisiert, angebliche, wenn auch wahnhafte Realpolitik betreiben und es denkt oder wünscht nicht eine Sekunde lang die Welt anders, als sie ist. Das verdinglichte Bewusstsein, das laut Adorno als Zustand des Unbewusstseins zu begreifen ist, ist also ein Zwangsmechanismus, der das Hauptmerkmal trägt, das So-Sein von etwas fälschlich für Natur, für ein unabänderlich Gegebenes und nicht für ein Gewordenes gehalten wird. Für die Tiere zeitigt das verdinglichte Bewusstsein des Menschen den gesamten Zivilisationsprozess hindurch in zweifacher Hinsicht eine Dauertragödie. Als Produktionsmittel und Ware, die in kollektivem Bewusstsein als Produktionsmittel und Ware auch ontologisiert und nicht als empfindungsfähige Individuen wahrgenommen werden, gibt es keine Aussicht auf Entlassung aus dem Gesellschaftskerker. Ein Gefangener, der, wie die Soziologin Birgit Müterich es ausdrückt, ein Nullitätsdasein des gleichzeitig ignoriert und beherrscht Werdens fristet und somit im Bewusstsein der Gesellschaft, die ihn einkerkert, gar nicht existiert, kann nicht befreit werden. Hinzu kommt, dass das herrschende Bewusstsein, das sich von jeglicher Reflexion des historischen Gewordenseins der Tierunterdrückung und Ausbeutung abschottet, sich freilich auch gegen die Idee der Abschaffung des Elends und des Leids der Tiere unter der Herrschaft des Menschen immun macht. Das hat nicht zuletzt seinen Grund darin, dass die zivilisierte Gesellschaft nach den Zwecken der naturbeherrschenden Selbsterhaltung blind naturwüchsig funktioniert. Sie ist zweite Natur, die Karl Marx als in bewusstloser Naturgeschichte verharrende Tauschgesellschaft begreift und in der, wie die Frankfurter es dann kritisieren sollten, Vernunft nicht als Vehikel zur Befreiung aus dem Naturzustand, sondern als Instrument zur Herrschaft über Natur wirkt. Einer blinden Herrschaft, die in der Tradition der Ausbeutung und der Quälerei an Tieren ihren allersinnfälligsten und fasslichsten Ausdruck hat, wie Adorno es einmal formuliert hat. Denn als Zweck des blinden Selbsterhaltungstriebs ist Vernunft Natur. Als Natur des bloß nach Selbsterhaltung strebenden Subjekts wendet die Vernunft sich aber auch gegen Natur, indem das Subjekt nach dem Prinzip Survival of the Fittest oder das Prinzip des Fressen und Gefressenwerden alles, was nicht es selbst ist, gnadenlos bekämpft und unterdrückt. Adorno beschreibt die Dialektik von Vernunft und Natur folgendermaßen: Dass Vernunft ein anderes als Natur und doch ein Moment von dieser sei, ist ihre zu ihrer immanenten Bestimmung gewordene Vorgeschichte. Naturhaft ist sie als die zu Zwecken der Selbsterhaltung abgezweigte psychische Kraft, einmal aber abgespalten und der Natur kontrastiert, wird sie auch zu deren anderem. Dieser ephemer entragend Vernunft mit Natur ist Vernunft mit Natur identisch und nicht identisch, dialektisch ihrem eigenen Begriff nach. Je hemmungsloser jedoch die Vernunft in jener Dialektik sich zum absoluten Gegensatz der Natur macht und an diese in sich selbst vergisst, desto mehr regrediert sie verwilderte Selbsterhaltung wieder auf Natur. Versuchte der Mensch zu Beginn seiner Zivilisationsgeschichte noch der Natur durch Mimesis, durch Anschmiegen und Beschwichtigen, den Naturmächten zu entkommen, die Trennung von Geist und Natur war noch nicht vollzogen, sie bahnte sich aber bereits an, begann mit dem Übergang von Magie und Mythos und begrifflichem Denken Geist und Natur auseinanderzutreten. Das Subjekt war erwacht. Es rationalisiert seinen Selbsterhaltungstrieb und sucht immer neue Wege, sich den Naturzwängen zu entwinden und die Natur für seine Zwecke nutzbar zu machen. Dabei setzt es auch sich immer stärker der Natur entgegen, bis sie selber sich auf ein reines Herrschaftssubjekt, Objekt reduziert hat. Die Menschen distanzieren, denken sich von der Natur, um sie vor sich hinzustellen, wie sie zu beherrschen ist, schreiben Adorno und Horkheimer dann auch in Dialektik der Aufklärung. Mit der Entfernung von der Natur nehmen auch die angebeteten Naturmächte immer mehr menschliche Gestalt an. Gott wird schließlich zum bürgerlichen Subjekt entmachtet, vom bürgerlichen Subjekt entmachtet und wird ins Exil verbannt. Der sich hierarchisch über die Natur erhebende Gott, Mensch, hat aber ein großes Problem. Die Dialektik von Vernunft und Natur ragt in das Herrschaftssubjekt hinein. Sein Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, eine Misere, die allen bekannt ist und von Sigmund Freud als die psychologische von den drei schweren Kränkungen der Eigenliebe der Menschheit bezeichnet wurde. Um die äußere Natur konsequent unterjochen und lückenlos ausbeuten zu können, muss der neue Herr über die Welt seine innere Natur im Griff haben. Dafür muss er Instinkte, Lustgefühle und mimetische Impulse unterdrücken, um bloß nicht in Empathie für den anderen zu verfallen. Das Herrschaftssubjekt verhärtet sich gegen andere Lebewesen, vor allem gegen die, die er als natürliche identifiziert. Indem Max Horkheimer Tiere nicht auf Basis der Naturgesetze dem Menschen unterworfene, ewig unfrei im Schicksal überlassen hat, sondern als Opfer von historisch gewachsenen Herrschaftsverhältnissen in der menschlichen Gesellschaft erkannt hat, die sich ihrer selbstverschuldeten Naturwüchsigkeit, wie der Marx-Theoretiker Dieter Wolf in Anlehnung an Kants Rede von der selbstverschuldeten Unmündigkeit, die Unterentwickeltheit des kapitalistischen gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses brandmarkt. Indem er sich dieser Naturwüchsigkeit nicht stellen will, hat er blind die herrschende Verwertungs- und Vernichtungslogik des Kapitalismus unterminiert.
If you carry me, carry me. time to start. Yeah, you're not my space. You're not my space. You're not my space. But Jane is taking heroin. Paul is getting pissed. Stephen's getting stoned. The two fucked to fight. That Sean has blown his mind. They're all too busy hiding. Too fucked to fight. Yes, some are from religion, some are runaway, but some of them form a party to find a way. Yes, some are joining the system, some just look away, but some of them fight the facts to find a way. Well, there is. When you're standing by the roadside, and it's a long way to go, ah, to carry me. If you carry me, carry me, carry me, friend. Well, I'll carry you. Yeah.
Der im Mai 2007 im Alibri Verlag erschienene Sammelband »Das steinerne Herz der Unendlichkeit erweichen – Beiträge zu einer kritischen Theorie für die Befreiung der Tiere« geht auf eine Tagung der Tierrechtsaktion Nord mit dem programmatischen Titel »Dass der Mensch das steinerne Herz der Unendlichkeit erweicht« zurück, der im Februar 2006 unter prominenter Beteiligung von großteils Szene-Externer, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und politischen Aktivistinnen in Hamburg abgehalten wurde. Susanne Wittstahl definiert die Absicht, die hinter diesem Projekt steht, folgendermaßen.
Mit dem steinernen Herzen, dem auf Max Horkheimers Wolkenkratzer immer wieder rekurriert wird von diversen Autorinnen und Autoren, wollen wir nicht nur an der von ihm illuminierten Bruchstelle der Verblendungszusammenhänge ansetzen, es sollen auch versäumte historische Momente, beinahe vergessene Möglichkeiten, ich habe das vorhin schon angedeutet, eines revolutionären, gedanklichen Aufbruchs in eine befreite, vernünftig eingerichtete Gesellschaft wieder aufgerufen werden. Und zwar in eine vernünftig eingerichtete Gesellschaft, in der Menschen und Tiere mindestens friedlich koexistieren können. Dabei geht es um eine Rückbesinnung nach dem Verständnis von Walter Benjamins Geschichtsphilosophie, der Gedanke an die Rettung der Vergangenheit im Sinne einer Apokatastasis, also einer Wiederbringung alles Verlorenen durch eine Erinnerungssolidarität mit den Unterworfenen, den Opfern, als unabdingbare Bedingung der Möglichkeit einer zukünftigen Versöhnung des Menschen mit der Natur wesentlich ist. Es bedarf einer perennierenden Vergegenwärtigung der Vergangenheit von Tausenden von Jahren Tierunterdrückung in der Gegenwart, wie wir meinen. Und zwar eine Vergegenwärtigung, die nicht das Unrecht museal verwahrt und verwaltet, sondern als zukunftsorientierte Erinnerung, die nach wie vor brutalen und zusehends auch immer brutaler werdenden Herrschaftsverhältnisse konsequent angreift. Somit enthält der von uns herausgegebene Band Beiträge von Autoren, die entlang der Theorielinie Hegel, Marx, Freud, Frankfurter Schule Textexegese betrieben haben, um objektiv naturbeherrschungskritische und tierbefreierische Gehalte aufzuspüren. Ebenso enthält er Beiträge, die sich der Geschichte der Tierunterdrückung in ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit sowie dem Widerstand dagegen widmen. Historische Phänomene enthalten sie, Ereignisse, Akteure, auch an die möchten wir erinnern. Und es geht darum, genau diese Phänomene, die ich eben genannt habe, natürlich ausgiebig zu analysieren und kritisieren. Und davon haben wir jetzt praktisch versucht, einen Anfang zu machen. Der israelische Historiker und Philosoph Moshe Zuckermann weist in seinem Vorwort unseres Bandes in seinen Anmerkungen zur Zivilisationstragik auf den radikal-emanzipatorischen Impuls von Horkheimers Wolkenkratzer und seine Aktualität hin. Er stellt heraus, dass diesem Erkenntniszusatz zu Marx' Kritik der politischen Ökonomie bei weitem nicht bloß humane Empathie, wie er es nennt, für die geschundene Kreatur, nicht nur moralische Entrüstung über die ausbeutende Quälerei von Tieren zugrunde liegt, wie Zuckermann schreibt, sondern etwas, das sich der Einsicht in die zivilisationskritische Logik der Dialektik der Aufklärung verdankt, die eine Dialektik von Fortschritt und Regression ist. So kann man weiter, ich zitiere, denn wenn die Herrschaft des Menschen über den Menschen der Beherrschung der inneren wie der äußeren Natur verschwistert ist, dann unterliegt die Ausbeutung des Menschen und des Tieres derselben Strukturlogik, wie denn die industrielle Verwertung der Tiere mit derselben Logik korrespondiert, die den alljährlichen Hungertod von Millionen von Menschen in einer Welt ermöglicht, in der objektiv, gemessen am Entwicklungsstand der Produktionsmittel, kein einziger Mensch mehr Hungers zu sterben bräuchte. Dass dies für den Menschen hinnehmbar ist, so Zuckermann, ist das Wesen des Kapitalismus, ist seinem Wesen immanent, der des Globalisierten allemal. Ferner erinnert Zuckermann daran, dass das von Adorno beschriebene verdinglichte Bewusstsein keineswegs welthistorisch überwunden ist. Es pflanze sich vielmehr in der zivilisatorischen Gesamttendenz fort, so Zuckermann. Einer Gesamttendenz, so Zuckermann, die in Auschwitz zu industriell betriebenen, bürokratisch verwalteten Ausrottungspraxis gerann und im gegenwärtigen Normalzustand den alljährlichen millionenfachen Hungertod als hinnehmbares Epiphänomen, wie er sagt, dass das System nun einmal mitproduziert, wie es selbstverständlich inzwischen verbucht. Und wenn dies für den Menschen begründbar in Anführungsstrichen ist, bedurfte es schon gar keiner weiteren Anstrengung, so Zuckermann, der Kritik für die fortwährende, industriell verrichtete, warenförmig betriebene Massenvernichtung von Tieren. Das sei dann natürlich die Selbstverständlichkeit im Kapitalismus schlechthin. Wie Zuckermann eindringlich darlegt, gehört zum Begreifen der Zivilisationsdialektik auch die Erkenntnis, dass im jeglichen Prozess von Zivilisation bereits das Antizivilisatorische angelegt ist. So birgt die aus dem technologischen Fortschritt hervorgehende Möglichkeit zur massenhaften Reproduzierbarkeit ebenso ein höheres Maß an Bedürfnisbefriedigung wie Menschen mit verdinglichtem Bewusstsein, die sich selbst den Dingen gleich machen, bevor sie andere als amorphe Masse behandeln und das Einzigartige zum bloßen Exemplar erniedrigen. Zu einer radikalen Kritik an der Tiere zur Ware degradierenden Gesellschaft gehört auch die Kritik an ihrem die herrschenden Verhältnisse affirmierenden Moralsystem. Ich komme jetzt zu einem weiteren Komplex. Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer politischen Ökonomie haben immer wieder auf das Problem der Unmöglichkeit des richtigen Lebens im totalen Falschen hingewiesen und damit ihrer Forderung nach Abschaffung der Moralphilosophie Nachdruck verliehen. Meiner Ansicht nach ist diese Forderung ein Ausdruck eines falschen Verständnisses von Moral. Denn sie zeugt von einer eindimensionalen Reflexion ausschließlich der repressiven, die Normen der herrschenden Produktionsweise reproduzierenden Seite von Moral und lässt dem ihr innewohnenden, auf Veränderung drängenden Impuls, der ein Naturmoment ist, außer Acht. Kritisches Denken setzt voraus, dass man das Leiden tatsächlich abschaffen will. In seiner Vorlesung über negative Dialektik hatte Adorno seinen Studenten eindringlich klargemacht, wie wichtig der moralische Wille ist oder der moralische Impuls ist. Ich meine, so Adorno, dass man überhaupt nicht einen richtigen Gedanken denken kann, wenn man nicht das Richtige will. Das heißt, wenn nicht hinter diesem Gedanken als die eigentliche ihm beseelende Kraft das steht, dass es richtig sein soll, dass es mit den Menschen in einen Zustand kommen soll, in dem das sinnlose Leid aufhört und in dem, ich kann es immer nur negativ aussprechen, so Adorno, der Bann von dem Menschen genommen sein wird. Die kritische Theorie geht davon aus, dass das Moralische ein natürlicher Impuls ist, der den Zivilisationsprozess ebenso vorantreibt wie der Selbsterhaltungstrieb. Der Soziologe und Ökonom Friedrich Pollock, Mitbegründer des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, wies darauf hin, dass daher die Forderung nach einer Begründung der moralischen Handlung auf einem Scheinproblem beruht. So Pollock, sie setzt voraus, dass der individuelle Selbsterhaltungstrieb das allein Entscheidende im Menschen ist und dass man für das eigentlich Menschliche, das heißt alles, was sich erst unter besseren Bedingungen entwickeln kann, noch einer Begründung bedarf. Das ist ein wesentlicher all der Gründe, warum die Frankfurter Schule die bürgerliche Ethik mit ihren starren Regelwerken als Überbau der falschen herrschenden Verhältnisse zwar radikal kritisiert, Moralphilosophie aber nicht gänzlich, also nicht in toto verworfen hat. Das ist eine Auffassung, der ich mich hier, wie ich schon indiziert habe, ausdrücklich anschließen möchte. Und das ist eine Auffassung, aus der sich ergibt, dass die Forderung nach Tierrechten durch die auf materialistischer Basis praktizierte Solidarität mit den quälbaren Körpern, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, abgelöst und die positive bürgerliche Ethik in einer negativen, revolutionären Moralphilosophie aufgelöst werden soll. Wenn im Zusammenhang von Moralphilosophie mit Materialismus die Rede ist, dann geht es um eine Auffassung von Materie nicht bloß als Naturstoff, den der Mensch sich durch Arbeit in eine für sein eigenes Leben brauchbare Form bringt und aneignet. Das ist also sozusagen das klassische Verständnis von Marx. Sondern es geht hier, wenn ich den Materiebegriff gebrauche, auch durchaus um den vom Christentum so verteufelten, empfindungsfähigen, verletzbaren und auch fähig Lust zu empfindenden Körper, den die Frankfurter in ihrem zivilisationskritischen Denken endlich rehabilitiert haben. Moral wurde zwar von den Frankfurtern, wie Schmidt-Nöhr feststellt, zunächst, ich zitiere, als internalisierte Form sozialer Herrschaft und als Kompensation der destruktiven Folgen der gesellschaftlich sanktionierten Eigeninteressen verstanden, zugleich aber wurde der utopische Gehalt des dem bestehenden entgegengesetzten ethischen Sollens als Orientierung für das praktische Ziel der Abschaffung gesellschaftlich bedingten Leidens festgehalten. Nach Adorno hat die Herausbildung von Moral die zivilisatorische Funktion eines inneren Regulationsmechanismus der Trieb- und Instinktfähigkeit. Das Moralsystem, das sich aus Adornos These ableiten lässt, ist somit negativ bestimmt. Es lehnt es ab, moralisches Verhalten an starren Regelsystemen auszurichten und zur Gehorsamsübung verkommen zu lassen. Abstraktes Moralisieren wird von Adorno als unmenschlich betrachtet. Dennoch begreift er die Forderung nach Abschaffung unmenschlicher Zustände als eine moralische. Allerdings immer die Tatsache berücksichtigend, dass im schlechten bestehenden moralisches Handeln nahezu unmöglich ist. Denn zutiefst erschütternd ist für ihn die Erkenntnis, dass sich alle affirmativen bürgerlichen Ethiken vor der katastrophalen geschichtlichen Realität, die in Auschwitz einen Kulminationspunkt gesetzt hatte, als machtlos erwiesen hatten. Aus der Ohnmacht, nicht sagen zu können, was sein soll, sondern nur, was nicht sein darf, entwarf Adorno statt positiv formulierten ethischen Maximen eine negative Moralphilosophie. Die Frankfurter betrachteten richtiges Handeln, das setzen sie natürlich immer in Anführungsstriche den Begriff richtiges, als ein Handeln, das alles unterlässt, was Leiden im Sinne von verhinderbarem Unrecht verursachen könnte. Ihr moralisches Prinzip der Betroffenheit durch das Leiden anderer ist an die vitale Dimension des Leibes rückgebunden, wie Mirko Wischke in seinem Aufsatz Betroffenheit und Versöhnung schreibt. als Solidarität mit den quälbaren Körpern, der ein mimetischer Impuls inne ist. Er wird in den Momenten sichtbar, in denen das Subjekt sich in angstloser Passivität der eigenen Erfahrung anvertraut, wie Adorno es ausdrückte. Im solidarischen Mitgefühl, wie es etwa ein Kind beim Anblick des stummen Leidens von Tieren empfindet, im einfühlenden, fühlsamen Nachempfinden von Schmerzen, wie es Nietzsche tat, als er beim Anblick eines Kutschers in Turin zusammenbrach, der ein Pferd unbarmherzig geschlagen hat. Die Solidarität des Menschen ist für Horkheimer unverbrüchlich mit einer Solidarität mit den Tieren und des Lebens überhaupt verbunden, wie er 1933 in seiner Schrift Materialismus und Moral formulierte. Diese Solidarität erinnert, wie Adorno Biograf Detlef Clausen schreibt, an die Unterdrückung der inneren und äußeren Natur, an Herrschaft, ein Begriff, der im traditionellen Marxismus mit dem Vorrang der Ökonomiekritik an Plastizität verloren hat, so Clausen jedenfalls. Die Tiere bedürfen des Menschen, so Horkheimer. Es ist die Ehre der schopenhauerischen Philosophie, dass sie die Einheit von uns und ihnen ganz ins Licht gerückt hat. Auch Adorno würdigte Schopenhauer ausdrücklich, vor allem für seine große Einsicht, wie er es nannte, dass eine Hypostase der Vernunft in der Moralphilosophie die Freisetzung ihrer barbarischen Elemente zeitigt. Schopenhauer hatte wahrscheinlich den Verdacht, dass die Etablierung der totalen Vernunft als des obersten objektiven Prinzips der Menschen eben damit jene blinde Herrschaft über die Natur fortsetzen könnte. Er hat damit sozusagen den wunden Punkt des Übergangs der subjektiven, selbsterhaltenden Vernunft in das oberste moralische Prinzip bezeichnet, welches für die Tiere und das Verhalten zu Tieren keinen Raum lässt. Adorno und Horkheimer haben versucht, Arthur Schopenhauer und seine Mitleidsethik in den Materialismus hineinzuretten. Auch weil er es war, der das Mitleid als höchste und reinste Form der Aufhebung des Unterschieds zwischen Ich und dem anderen bestimmt hatte. Genau dieses Moment birgt vielleicht auch die Möglichkeit, die repressive Seite der Speziesgrenze zu erschüttern. Gunzelin Schmidt-Nöhr hat in seinem Aufsatz Mitleid mit der gequälten Kreatur auf den von den Frankfurtern immer wieder hervorgehobenen utopischen Gehalt des Mitleids verwiesen. Ein utopischer Gehalt als Antithese zur bürgerlichen Kälte, zu der Kälte, die der gesellschaftlichen Verabsolutierung der naturbeherrschenden Vernunft entspricht und ohne die, wie Adorno immer wieder betonte, Auschwitz nicht möglich gewesen wäre. Die Frankfurter haben Mitleid als Antwort der individuellen Moral auf die Erniedrigung der Individuen zu Opfern der gesellschaftlichen Naturgeschichte verstanden. Aber Schmidt-Nöhr hat auf Basis der Frankfurter Schule auch die Probleme kritisch reflektiert, die sich ergeben, wenn eine auf das Mitleid, ausschließlich auf das Mitleid gestützte Moralphilosophie nicht mit der Kritik der politischen Ökonomie verbunden wird. Mitleid allein ist nicht nur ein stumpfes Schwert, wenn es darum geht, Unterdrückungsverhältnisse abzuschaffen, die ihm verbundene Ohnmacht, die ihm innewohnende Unterwerfungsgeste und das nur scheinbar Widerständige, das den Handlungen der Mitleidigen innewohnt, affirmiert nicht selten das Bestehende, das genau die Gewalt und das Leiden hervorbringt, die das Mitleid hervorrufen. Daher begegnete Adorno ihm auch mit großer Skepsis, also dem Mitleid. Das Mitleid als Gefühl schien ihm doch noch zu weit dem Naturverständnis anzuhaften, schreibt Gunzelin Schmidt-Nöhr. Und zwar zu weit dem Naturverhältnis anzuhaften, um einen hinreichend starken Hebel dafür anzugeben, den Zwang des Naturwüchsigen aufzubrechen. An das objektiv Böse reichte die individuelle Maxime des Handelns aus Mitleid von vornherein nicht heran. Daher schwebte Adorno eine Konzeption von Moral vor, bei der das Mitleid einen Moment bildete innerhalb einer kritischen Selbstbesinnung der menschlichen Naturgeschichte. Der utopische Gehalt des Mitleids könnte nach Auffassung der Frankfurter nur mit politischen Mitteln zur Entfaltung kommen, einer revolutionären Praxis, die gegenwärtig unendlich fern scheint. Die durch den Massenbetrug der Kulturindustrie formierte eindimensionale Gesellschaft des Spätkapitalismus wird, so Herbert Marcuse, nicht zuletzt durch eine repressive Toleranz demokratischer oder auch nicht demokratischer politischer Systeme zusammengehalten, indem alle gesellschaftlichen Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsprogramme in scheinbar gleichem Maße nebeneinander existieren, vom Einzelnen Toleranz gegenüber dem radikal Bösen, wie er es nannte, gegenüber Unterdrückung, Grausamkeit, Gewalt eingefordert wird, erscheinen die verschiedenen Gedanken und Praktiken unterschiedslos. Alternativen zu einer auf Gewalt und Unterdrückung basierenden Gesellschaft, so Marcuse in seinem berühmten Aufsatz Repressive Toleranz von 1965, werden von der Tyrannei der Mehrheit, wie er es nannte, faktisch unterdrückt, Gleichgültigkeit erzeugt und die Illusion von Freiheit gestärkt. Damit werden institutionalisierte Unterdrückung und Gewalt legalisiert und in der alltäglichen Praxis reproduziert. Die Soziologin und Tierbefreiungsaktivistin Melanie Bouillot pocht von diesen Überlegungen ausgehend, die sie auch nochmal eingehend reflektiert in unserem Band, trotz und vor allem wegen dieser Totalität des im Kapitalismus herrschenden verdinglichten Bewusstseins auf das Widerstandsrecht des Individuums und die Notwendigkeit, radikal davon Gebrauch zu machen. Die bestehenden Verhältnisse lassen sich zurzeit nicht umwerfen, eine gesellschaftliche Befreiung der Tiere nicht realisieren. Aber viele einzelne Tiere können aus den Kerkern der Tierfabriken und Vivisektionslaboratorien gerettet und vor der Beschädigung und Vernichtung ihrer Körper bewahrt werden. Das gilt natürlich auch für ihre Psychen. Die Befreiung ihrer Körper, sagt Melanie Bouillot, macht Tiere zu Unterschiedenen, zu wahren Individuen, zu Anwesenden. Und als leiblich Anwesende bezeugen sie das ganze Leid, das ihnen zugefügt wurde und wird. Der Gewaltstreich der sozialen Welt wird an ihren Körpern sichtbar, damit wahrnehmbar und anklagbar. Tierbefreier machen die beschriebene Anonymisierung der Opfer und der Täter rückgängig. Sie lösen den Bann der Verdinglichung auf. Das tierliche Opfer verliert seine Warenförmigkeit. Aus dem tierlichen Ding wird ein Du, und als solches erkannt, drängen alle die noch gefangenen Dus auf ihre Befreiung, wie Bouillot schreibt.
Im Teil des Vortrags geht Susan auf reaktionäre Strömungen innerhalb der Tierrechtsbewegung ein und nach einer Kritik an der christlichen Psychosekte Universelles Leben, kurz UL, schließt Susan mit einem Appell an die Tierrechtsbewegung.
Aber nicht nur religiöse Verkünder der Frohbotschaft der Liebe Gottes, wie UL es formuliert, oder gläserrückende Esospinner verweilen in scheinbar höheren Geistwelten, die in Wahrheit in der Mitte der Tierwaren produzierenden Gesellschaft liegen. Auch die meisten der, die Tierrechts, Bewegung immer noch dominierenden ethischen Antispezizisten ignorieren die historische und soziale Bedingtheit und Verfasstheit des Menschen und seines Verhältnisses zur Natur. Sie versuchen, durch Enthaltsamkeits- und Verzichtsgebote den reinen Menschen zu kreieren und durch positiv formulierte moralische Regeln das Gute und das Böse für ewig universell festzulegen. Das heißt, das, was zu jeder Zeit und unter allen Umständen richtig und falsch ist, ein für allemal zu bestimmen. Und das halte ich für fatal. Ich halte derartiges geschichtsabstinentes Denken für einen Irrweg. Es muss dagegen vielmehr darum gehen, eine historische materialistische Theorie des Antispezizismus zu entwickeln, der die Wahrheit dem Schönen, dem moralisch Guten und Richtigen einen Zeitkern zuspricht, wie Horkheimer und Adorno es im Vorwort, ich glaube sogar gleich auf der ersten Seite ihrer Dialektik der Aufklärung ausdrücken. Und zwar einen Zeitkern zusprechen, anstatt sie als die Wahrheit als unveränderliches oder geschichtlichen Bewegungen entgegengesetztes zu begreifen. Der Ausstieg aus dem Zwang blinder Naturbeherrschung bedarf der Selbsterkenntnis des Geistes als mit sich entzweiter Natur, schrieben Adorno und Horkheimer in Dialektik der Aufklärung. Der Mensch müsse seine Verhärtung gegen die Natur und die Tiere aufgeben und schließlich, und jetzt kommen wir auf den Punkt, das steinerne Herz der Unendlichkeit erweichen. Die Frankfurter waren davon überzeugt, dass die bloße Natürlichkeit des kapitalistischen Produktionsprozesses, unter dem die Menschen und die Tiere leiden, gesellschaftlich aufgehoben werden kann. Dafür müssen die Menschen aber aus der Naturgeschichte heraustreten. Nicht mehr, indem sie Natur zum Zwecke der Steigerung gesellschaftlichen Wohlstands unterdrücken und ausbeuten, wie Vulgärmarxisten es propagieren, sondern indem sie sich der Tatsache der Naturverfallenheit gesellschaftlicher Naturbeherrschung bewusst werden und so ihren herrschaftlichen Anspruch aufgeben, der sie ja gerade der Natur versklavt. Oder, um es mit Max Horkheimer zu sagen, der Mensch muss aus der Befangenheit der Natur erwachen, nicht freilich, wie die Religiösen, die idealistischen Philosophen und auch die Vulgärmarxisten meinen, um diese zu beherrschen, sondern um diese zu begreifen. Die Tierrechtsbewegung, deren bürgerlich-konservativer Flügel sich noch zivilisationsneurotisch an den christlichen Glauben oder ganz der idealistischen Hypostase des Geistes noch verfallen, an sogenannte große Geister klammert, hat eine Menge aufzuarbeiten, wenn es um eine kritische Reflexion des Mensch-Natur-Verhältnisses geht. Sie hat sich auch allzu oft als anfällig, wie ich schon gerade versucht habe anzureißen, für eine Mystifizierung der Natur und ihrer Macht erwiesen. Daher wäre sie meines Erachtens, und es ist ein Appell auch an mich selbst, gut beraten, wenn sie Max Horkheimers Warnung vor einer Flucht in das Paradies früh oder außer zivilisatorischer Zustände beherzigt. Horkheimer: Wir sind zum Guten oder zum Schlechten die Erben der Aufklärung und des technischen Fortschritts. Sich ihnen zu widersetzen durch Regression auf primitive Stufen mildert die permanente Krise nicht, die sie hervorgebracht haben. Im Gegenteil, solche Auswege führen von historisch vernünftigen zu äußerst barbarischen Formen gesellschaftlicher Herrschaft. Der einzige Weg, der Natur beizustehen, liegt darin, ihr scheinbares Gegenteil zu entfesseln, das unabhängige Denken.
Das waren Auszüge aus dem Vortrag von Susanne Wittstahl. Der ganze Vortrag kann auf unserer Homepage www.basisgruppe-tierrechte.org heruntergeladen werden.
So, jetzt noch ein paar Termine von der Basisgruppe Tierrechte bis zur nächsten Radiosendung. Der nächste Termin ist am 28. März. Da findet das antispeziesistische Café, das Antispe-Café-Debatt in der IDA statt. Thema ist Antisemitismus und Tierrechte bzw. Tierschutz oder Tierbefreiung. Da gibt es einen sehr interessanten Vortrag. Das findet statt, wie gesagt, in der IDA, in der 12er Gasse 9. In 1150 Wien, ist gleich hinterm Westbahnhof. Am Sonntag, den 6. April, findet von 10 bis 18 Uhr in der Stiftgasse 8 im Ammerlinghaus, das ist im 7. Bezirk, der Bad Flohmarkt statt, wo es auch ein Buffet geben wird und ganz viele tolle Flohmarktsachen. Am Montag, den 7. April, findet ebenfalls im Ammerlinghaus in der Stiftgasse 8 das offene Treffen der Bad statt. Da können auch gerne Leute, die sich für die Debatten interessieren oder uns kennenlernen wollen, vorbeischauen. Beginn ist um 19 Uhr. Wenn es möglich ist, meldet euch bitte per E-Mail an. Und zwar an info@basisgruppe-tierrechte.org. Am 24. April, das ist ein Donnerstag, findet in der IDA ein Soli-Fest fürs anarchistische Radio statt. Dort wird es geben ein veganes Buffet, Cocktails und Breakcore. Wie gesagt, die IDA ist in der 12er Gasse 9, 15. Bezirk hinterm Westbahnhof. Am 25. April, das ist der Freitag danach, findet wieder in der IDA das Anti-Speaker-Federbad statt mit einem Vortrag über die ALF, die Animal Liberation Front. Und als letzten Termin, am 20. April, ist unsere nächste Radiosendung, wieder um 20 Uhr, wieder am Sonntag und wieder auf Radio Orange. Und fast jeden Samstag findet auf der Marie-Hilfer-Straße unsere Kundgebung gegen den Pelzverkauf bei der Kleiderbauergruppe statt. Stattfindet unsere Demos immer vor Hämmerle, jeden Samstag ab 13 Uhr. Da wäre es gut, wenn ihr euch vorher informiert bei uns, ob die Demo nicht ausnahmsweise ausfällt oder irgendwie verlegt oder verschoben wird. Wieder per Mail an info@basisgruppe-tierrechte.org.
Ja, damit sind wir wieder mal am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Und wir möchten uns gerne fürs Zuhören bedanken und die nächste Sendung findet am 20. April statt.